Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist wieder Zeit, um über Handball zu plaudern und ich freue mich schon sehr auf die heutige Ausgabe, die thematisch sehr, sehr breit aufgestellt ist und ich hoffe, das geht euch genauso. Nach dem Interview mit Renas Uschins in der vergangenen Woche schauen wir heute wieder ganz intensiv auf die Bundesliga. Es gab zwei absolute Topspiele, Berlin gegen Magdeburg und Flensburg gegen Kiel, aber auch andere Partien, die es in sich hatten. Und im zweiten Teil der Sendung, also das besprechen wir zu Beginn, im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Christian Stein von Handball World. Wir schauen auf den Frauenhandball, denn da war mächtig was los. Herbert Müller, der Trainer des Thüringer HC, ist, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Am Ende gab es nur eine Geldstrafe. Der ein oder andere sagt, das war zu wenig. Mit Christian bespreche ich genau das. Und im Interview der Woche begrüße ich Marius Burgwilder. Habt ihr noch nie gehört? Na, okay, dann hört ihr ihn heute im Interview der Woche. Er trainiert eine Frauenmannschaft im Amateurhandball hier in Nordrhein-Westfalen. Und er hat sich bei mir gemeldet mit einem Themenvorschlag. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Marius? Du bist doch genau der richtige Gast dafür. Worum es geht, das hört ihr dann später. Aber ich finde, das betrifft uns alle, denn die Berichterstattung im Lokalsport, im Handball, sie wird nicht gerade größer. Also aufgepasst dann am Ende der Ausgabe. Aber zunächst sage ich Hallo und herzlich willkommen an Markus Götz von Dein. Moin Markus.
Hallo, servus.
Wir waren gerade schon dabei, ins Plaudern zu kommen und dann hast du gesagt, warum besprechen wir das nicht in der Sendung, ne?
Ja, es ist doch alles eine Frage der Effizienz, oder?
Ja, natürlich. Die Effizienz hat doch bei dir am Wochenende gestimmt. Kann man nicht anders sagen.
Na, ich denke, wir müssen ja nicht zweimal alles besprechen. Insofern, zack, jetzt läuft das Band, jetzt können wir quatschen. Und was meintest du, ob bei mir die Effizienz gestimmt hat? In welcher Hinsicht?
Ja, was die Analyse, Präzision und alles Mögliche angeht. Da gehe ich mal schwer von aus.
Mhm, okay. Das würde ich jetzt anderen überlassen, das zu bewerten.
Ja, das habe ich ja jetzt getan.
Gut. Hast du es denn überhaupt gesehen?
Ja, in größten Teilen habe ich es gesehen. Wobei, das zweite Spiel, was du kommentiert hast, ich weiß jetzt nicht, ob du am Samstag auch noch im Einsatz gewesen bist,
nein,
aber das zweite Spiel,
nein.
Stuttgart gegen Eisenach, das habe ich größtenteils ohne Ton geschaut, aber trotzdem war es natürlich hochinteressant. Jetzt denken die Leute, wir starten mit den Krachern. Lass uns kurz darüber sprechen, weil wir, wie gesagt, gerade so richtig ins Quatschen kamen, bevor du dann gesagt hast, lass uns doch einfach aufzeichnen. Das ist ein Spiel mit großer Bedeutung gewesen für den Abstiegskampf.
Ja, also auf jeden Fall für den TVB Stuttgart. Nochmal für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, die haben ja alle 5 Partien bislang in der Bundesliga 2025 verloren und zuletzt halt auch direkt vor der Länderspielpause dieses Spiel in Potsdam. Und das war schon ein Nackenschlag. So, also wenn du die Leute ein bisschen kennst dort, und das kann man sich ja auch zusammenreimen, da rutscht dir das Herz dann schon auch mal in die Hose. Da fängst du schon an nachzudenken. Und das hast du dem TVB auch in der Anfangsphase, finde ich, angemerkt in vielen Situationen. Und das war elementar jetzt, weißt, diese Serie zu beenden und den Turnaround zu schaffen. Und dann guckst du auf die Tabelle und dann sind 6 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wieder und dann kannst du wieder freier atmen, definitiv.
Ja, weil dieses Spiel in Potsdam, da habe ich mir auch nochmal große Sequenzen angesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt nicht davon überzeugt, dass die zu Hause gegen Eisenach gewinnen. Im Gegenteil, weil die Eisenacher konnten da hinfahren, völlig befreit aufspielen und ihr Ding machen.
Sehe ich genauso oder ging mir genauso. Nach dem Potsdam-Spiel musste man sich wirklich, also wenn man es mit dem TVB hält, musste man sich Sorgen machen. Und die Tendenz war einfach nicht gut. Und es geht ja nicht nur ums Ergebnis, es geht ja auch um die Art und Weise. Und die Art und Weise war eben zuletzt auch nicht gut. Ja, auch schon gegen Lemgo offensiv. Ich glaube 23 Tore gegen Lemgo, 25 Tore Potsdam. Das genügt nicht. Ja, ganz schwache Abschlussquoten zum Teil, zu viele Fehler, zu wenig Durchschlagskraft. Und wenn du dir dann anguckst, wo Eisenach herkommt und wenn du, sagen wir mal ganz interessant, das wird dir sicher auch so gehen, bevor man sich so ein Spiel vornimmt oder bevor man so ein Spiel kommentiert, da geht er etwas tiefer in die Zahlen rein. Und wenn du dir mal alleine, was die Offensive betrifft, Expected Goals werden ja mittlerweile auch versucht, im Handball zu erfassen, also die Qualität der Chancen, die du hast. Ich glaube, das ist noch in der Ausreifungsphase, ich formuliere es mal so. Aber in dieser Kategorie steht Eisenach auf 1 und Stuttgart auf 18. Und Eisenach hat die wesentlich bessere Saison gespielt bislang. Für mich war das auch alles andere als klar, dass Stuttgart das Ding gewinnt.
Ich habe auf Eisenach gesetzt, da bin ich ganz ehrlich, weil ich der Meinung war, was ich gerade schon gesagt habe. Ja, ein Tipper weiß ich nicht. Ich habe so ein Tippspiel, wo ich halt das ganze Jahr durchtippe bei der Handball-Bundesliga. Und ich muss sagen, das ist nur eine Zweiergruppe, ja. Also es gibt ein privates Duell. Wer hat mehr Glück, kann man eigentlich sagen. Und die Tipps, die sind immer unfassbar ähnlich. Also ich kann das ja nennen, Kicktipp heißt das Ding. Ja, das machen viele im Fußball auch. Aber im Handball kann man die Bundesliga tippen oder die Turniere. Und am Ende der vergangenen Saison waren es 4 Punkte, die zwischen uns lagen in diesem Tippspiel. Und das zeigt auch auf, ja, wie eng die Bundesliga ist. Und in dieser Saison ist das natürlich noch mal krasser.
Da wird getippt Ausgang und Torabstand oder wie? Oder nur der Ausgang? Also Sieg, Niederlage, Unentschieden.
Das wird getippt mit exaktem Ergebnis und kriegst 4 Punkte, wenn du das exakte Ergebnis triffst, 3 Punkte, wenn die Tordifferenz stimmt und 2 Punkte, wenn die Tendenz richtig ist.
Okay, okay. Ja, das ist aber auch erstaunlich, finde ich, dass ihr da so eng beisammen sind, weil zunächst mal finde ich es wahnsinnig schwierig, ganz häufig Handball-Bundesligaspiele zu tippen. Ja? Insofern, das könnte sich ja auch dann sehr spreizen im Ergebnis. Also ich sitze oft vor so einem Spieltag, guck drauf und bei 5, 6 Spielen denke ich mir, ja, wie willst du jetzt hier irgendwie eine Prognose abgeben? Aber offenbar können das andere Leute besser als ich.
Ja, Moment, es kann ja sein, dass wir beide keine Ahnung haben.
Ja, ja, das ist natürlich auch eine Option, aber die lassen wir jetzt einfach mal hier weg.
Ja, herzlichen Dank. Marco Grigitsch möchte ich noch gerne kurz erwähnen. Der hat jetzt wieder mal zweistellig getroffen. Und es ist ja mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass er sich der TSV Hannover Burgdorf anschließen wird. Die haben jetzt ganz frisch Maxim Orloff als Neuzugang vermeldet. Ja, will. Aber gehen wir mal davon aus, dass das passiert.
Und die wollen auch übrigens ganz nebenbei. Aber Eisenach will nicht, wie du weißt.
Ja, die wollten auch andere Sachen nicht und hat auch nicht geklappt. Aber Fakt ist, der spielt einfach, ja, der spielt herausragend, muss man so sagen.
Ja, natürlich. Entwicklung ist sensationell, ist phänomenal, ne? Also ich weiß nicht, wie du zu der Überzeugung kommst, dass das quasi schon durch ist. Tatsache ist ja, dass er einen Vertrag hat in Eisenach über die Saison hinaus. Und da gibt es noch einigen Klärungsbedarf. Ich bin da sehr gespannt, wie das ausgeht.
Am Ende entscheidet wie immer das Geld, Markus.
Übrigens, das ist schon ganz lustig. Es ist mir gestern aufgefallen, auch wieder in Vorbereitung auf das Spiel. Micha Kaufmann ist ja der Torschützenkönigmacher. Erste beiden Zweitliga-Jahre, als er kam in Eisenach. Wer war Torschützenkönig?
Einmal Finn Hangstein.
Zweimal Finn Hangstein.
Ach ja, zweimal.
Wer war Torschützenkönig letzte Saison?
Manuel Zehnder.
Wer könnte es diese Saison werden?
Matthias Kitzel.
Ja, Grigitsch hat halt durch die 7 Meter da einen Vorteil im Moment. Ja,
ja, und er macht die Dinger auch. Muss man ja auch erstmal schaffen.
Vielleicht muss Kitzel mit Tim Freihöfer noch ein Wörtchen reden, was die 7 Meter angeht. Ich glaube, es ist ihm wichtiger, dass er deutscher Meister wird. Nein, toller Spieler, Marco Grigitsch, absolut. Ja.
Ich dachte, das war jetzt schon deine perfekte Überleitung zum Spiel Berlin gegen Magdeburg, weil ich dir ja verraten habe, dass ich die letzten 2 Minuten noch gucken musste, als ich dich angerufen habe. Und es war der erwartete Kracher. Und ich hatte auch irgendwie im Gefühl, dass das gut ausgeht für die Füchse, weil eben der SC Magdeburg körperlich nicht bei 100% ist. Das Mental ist ja nochmal was anderes, weil die dann auch in den vergangenen Jahren, wenn immer mal jemand ausgefallen ist, so eine Mentalität entwickelt haben, ist uns scheißegal, weil wir wissen, was wir können. Und die können natürlich immer noch eine richtige Menge, gar keine Frage. Ich meine, es sind ja nur 2 Minuspunkte Rückstand jetzt nach dieser Niederlage zu Hause gegen Berlin. Aber trotzdem, ich habe tatsächlich auf einen Toresieg der Füchse getippt. Am Ende waren es 3. Wie hast du die Partie erlebt?
Da siehst du mal, dass du 0 Ahnung hast, ja?
Ja.
Wenn du auf einen Ein-Tore-Sieg tippst da. Nein, Scherz beiseite. Also grundsätzlich, das ist ja unbestreitbar. Das ist wirklich eine komplizierte Saison für den SC Magdeburg aufgrund der zahlreichen Ausfälle, die sich ja durch die komplette Saison bislang zieht. Und es war ja phasenweise wirklich dramatisch. Ja? 6, 7, 8 Leute. Sie hatten ja auch ein paar Spiele noch nicht mal einen einzigen Linkshänder für einen Rückraum. Als Lagergren dann neben Oma Ingi Magnusson, der länger raus war, auch noch ausgefallen ist. So. Was dann gerne auch ein bisschen unter den Tisch fällt, ist die Situation in der Abwehr mit Bergendahl und O'Sullivan. Musst du halt eine komplett andere Formation finden fürs Abwehrzentrum. Und da hat Benno dann auch improvisieren müssen. Und das finde ich, das haben sie ganz gut hingekriegt dann mit Serradia. Das muss ich echt sagen. Und mit Zechel dann häufig dann auch noch auf der Halbposition. Trotzdem, dass das Einfluss hatte auf die Leistungsstärke in den vergangenen Monaten des SCM, das ist völlig klar. Und dieses Handicap, das tragen sie, ja, solange sie diese Verletzten haben, immer noch mit sich rum. Ja, Bergendahl fehlt immer noch, O'Sullivan fehlt immer noch, Zehnder fehlt immer noch. Magnusson und Gisli Kristjansson sind zurückgekommen. Gisli, finde ich, hat auch echt ein sehr vernünftiges Spiel gemacht für das, dass es jetzt das erste war nach der Verletzungspause. Bei Oma Ingi Magnusson hat man deutlich gemerkt, dass ihm noch viel fehlt. So, und trotzdem hatte ich, das war mein Gefühl jetzt, was die letzten Auftritte des SCM betrifft, ich habe das Spiel kommentiert gegen Szeged in der Champions League. Das haben sie relativ klar gewonnen. Ich habe den Auswärtssieg in Kielce in der Champions League kommentiert, habe sie da sehr intensiv beobachtet, fand ich auch sehr überzeugend. Haben in der Bundesliga wieder klare Siege aufgelegt, jetzt zuletzt. Mein Gefühl war, der SCM wird wieder zum SCM der vergangenen Jahre. Und deswegen mit GTEC Arena Vorteil natürlich, also 50-50 und vielleicht so 0,01% pro SCM am Freitag. Aber natürlich habe ich das auch für möglich gehalten, dass Berlin da die Punkte mitnimmt aus der GTEC Arena. Aber ich habe jetzt keinen wirklich spürbaren oder klaren Vorteil davor für die Füchse gesehen.
Kann man es so leicht auf den Punkt bringen und sagen, 7 Paraden insgesamt sind dann einfach zu wenig, um Berlin zu schlagen?
Also Milosavljev war natürlich wahrscheinlich der entscheidende Faktor oder eben einer der entscheidenden Faktoren. Also klar, du gewinnst ja als Torwart nicht ganz alleine so ein Spiel, ist doch auch klar. Aber ja, also Milosavljev, 16 Paraden waren es, glaube ich, am Ende.
Ja.
Also Torhüter-Duell, klar, pro Füchse Berlin. Ich habe andere tolle Sachen gesehen bei den Füchsen. Jetzt haben wir doch ziemlich lange die Geschichte erzählt, der Kader der Füchse ist zu dünn und es hängt zu häufig an Gitzel und Andersson. Hast du mal die Torschützen angeguckt in diesem Spiel? 8 Füchse-Spieler mit 3 und mehr Toren. Erste Hälfte. Wiede und Langhoff kommen rein und delivern direkt. Beide 3 von 3. Also Schlussphase, erste Hälfte. Nur mal als Beispiel. Tim Freihöfer. Was ist das eigentlich für ein Typ? Der fängt an mit 0 von 2, also mit 2 Fahrkarten und verwandelt dann, und zwar wirklich jedes Mal unter Druck in so einem engen Spiel, 7 von 8, 7 Meter im Laufe des Spiels. Und so können wir es gerade weiter durchgehen. Und ich finde, das ist die Entwicklung bei den Füchsen, die sie meisterschaftsfähig macht, dass Spieler, die in der Vergangenheit noch nicht so viel Verantwortung übernehmen konnten, wie zum Beispiel Mathis Langhoff, Fabi auch, aber Fabi war halt auch extrem viel verletzt. Jetzt ist er seit einigen Monaten gesund. Dann siehst du, was das für ein Handballer ist. Als Beispiel, dass die Füchse da jetzt wieder mehr Möglichkeiten haben.
Du weißt, dass ich dich ja gerne festnagel auf irgendwas und du wirst mir jetzt natürlich sagen, ja, bei der aktuellen Tabellenlage, da kann ich nichts dazu sagen. Das ist natürlich unfassbar schwer. Da muss ich mal überlegen, aber mein Gefühl. Ich bleib dabei, dass solche Siege auch in einer gewissen Form ein Statement sind. Und ich weiß, der Spielplan, der gibt natürlich noch viele direkte Duelle her. Aber ich glaube, dass das auch was macht mit den Köpfen der Spieler. Ich glaube, dass die Berliner nach diesem Spiel, die haben jetzt so Lunte gerochen. Ich glaube, die werden das Ding durchziehen. Sag mir einfach nur mein Bauchgefühl. Was sagt dir denn dein Bauchgefühl?
Zunächst mal ist das Manipulation, was du da machst mit deiner
auf
Einleitung.
Auf gar keinen Fall.
Ja? Was ich da jetzt gleich tun werde und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein Statement gewesen. Das ist doch völlig eindeutig. Weißt du, es gibt ja noch einen anderen Faktor. Die Berliner waren in den letzten Jahren nach 2 Drittel der Saison ja auch ganz vorne mit dabei und haben Punkte liegen lassen in Spielen, wo du dann halt keine Punkte liegen lassen darfst, wenn du deutscher Meister werden willst. Das ist jetzt auch zu überprüfen, ob sie diesen Schritt jetzt auch vollziehen können. Ja? Also erst, sie haben das Auswärtsspiel in Kiel. Das könnten sie unter Umständen sogar verlieren, ja, ohne die Meisterschaft zu verspielen. Dann haben sie Heimspiele gegen Melsung und Hannover. Da sehe ich die Füchse als Favorit. Und dann sind aber da schon noch ein paar Spiele zu bestreiten. Was weiß ich, gegen den HSV zum Beispiel. Da wird sich's zeigen, gerade auch im Kontext dieser Champions League K.O.-Spiele jetzt, ja, wie sattelfest, wie stabil die Füchse sind. Ich traue ihnen das absolut zu. Und das ist jetzt die Chance. Das ist die Chance, deutscher Meister zu werden. Und natürlich traue ich ihnen das zu. Aber das ist einfach Tatsache, dass noch ein paar Spiele zu spielen sind. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses, was sind wir, letzte Drittel sind wir jetzt, oder? Auf dieses letzte Drittel. Und ich würde schon stark vermuten, dass es noch spannend wird. Und Leute, ganz ehrlich, schreib mir bloß nicht den SC Magdeburg ab. Du hast ja vorhin schon ganz kurz zu Recht darauf hingewiesen, die sind auf 6, ja, aber es sind nur 11 Minuspunkte. Wenn die ihre Nachholspiele gewinnen, ich gehe davon aus, dann sind die immer noch voll mit dabei. Aber klar, die Füchse haben Big Points eingefahren am Freitag.
Dem SCM ist halt auch zuzutrauen, weil sie das in der Vergangenheit schon gemacht haben, einfach jetzt bis zum Ende jedes Spiel zu gewinnen. Das ist ja auch so ein Punkt.
Ja, aber wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, aber es ist anders als in den letzten 3 Jahren durch diese extrem vielen Verletzungen. Das hat ja immer eine Folgewirkung. Es geht dann nicht nur um die Leute, die dann in dem Moment gefehlt haben. Andere sind wesentlich höher belastet dadurch. Also nur mal ein Beispiel. Ich denke mir die ganze Zeit, stell dir mal vor, Magnus Saugstrup, was hat der bitte auf dem Feld gestanden im Club und in der Nationalmannschaft in den letzten 1-2 Jahren? Und was der da für eine Verantwortung hat in Abwesenheit von Bergendahl und O'Sullivan. Wenn sich einer wie Saugstrup verletzt, dann wüsste ich nicht, wie der SCM das in der aktuellen Situation auffangen soll. Weißt du, da sind sie jetzt einfach an Grenzen. Und das, ich will das überhaupt nicht heraufbeschwören, aber man muss es ja zumindest mal durchdenken. Also der SCM ist einfach nicht mit dieser Wucht und mit dieser Breite und mit dieser Kraft und Stärke unterwegs wie in den vergangenen 3 Jahren. Und deswegen ist es natürlich auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass der SCM bis zum Saisonende alle Spiele gewinnt.
Was machen wir denn aus der anderen Partie? Ich habe es ja eben gesagt, Flensburg gegen Kiel, der zweite Kracher an diesem Wochenende.
Da habe ich tatsächlich nicht alles sehen können. Du, also nur von der Ausgangssituation. Für mich war völlig klar, dass Flensburg das als, was es ja auch de facto war, sehe ich zumindest so, als letzte Chance begreifen würde. Und deswegen hatte ich tatsächlich da auch das Bauchgefühl, ich kann jetzt natürlich schlau daherreden, aber war tatsächlich so, dass Flensburg das zieht. Und das haben sie ja. Hast du das Spiel ganz gesehen?
Das Spiel habe ich ganz gesehen, ja.
Erzähl mal ganz kurz in 3 Sätzen.
Oh, in 3 Sätzen ist schwer, aber kann dein Eindruck oder dein Gefühl bestätigen, dass die vielleicht noch einen Tacken motivierter waren? Es war ja dann auch das letzte Spiel gegen Kiel für Jim Gottfriedsson. Ich glaube, dass das auch nochmal ein Faktor war. Er hatte dann ja auch sehr viel Spielzeit. Ich finde, dass er das Spiel auch sehr schlau gelenkt hat. Und wenn dann bei THW Kiel die Torhüterleistung nicht so herausragend ist, wie das vielleicht in den vergangenen Wochen in der einen oder anderen Partie gewesen ist, dann sind die an ihren Grenzen, insbesondere im Positionsangriff. Sie finden dann ab und zu mal eine gute Lösung, aber das Tempo bei Flensburg hat mir gut gefallen. Und was ich ja dann doch erstaunlich finde, seitdem Aleš Pajovic übernommen hat zu Hause, treten die natürlich schon extrem gut auf. Und ich habe zuletzt halt das Spiel von Flensburg in Göppingen kommentiert, wo sie nur unentschieden gespielt haben. Und dann denkst du ja wieder, boah, mit der Qualität im Kader, aber sie hatten jetzt einen wichtigen Faktor mit Marco Koppel ja mit dabei, der ja in Göppingen zwar mitgereist war, aber noch nicht eingesetzt wurde. Und das hat man dann auch gemerkt, dass der mit seiner Erfahrung in der Defensive schon noch richtig helfen kann. Also das sollte man nicht unterschätzen. Es ist ja nicht einfach, zu diesem Zeitpunkt der Saison noch eine Nachverpflichtung zu tätigen, die dir wirklich hilft. Aber Koppel ja in der Abwehr, ich glaube, das kann relativ schnell funktionieren und den vielleicht für die letzten Wochen der Saison auch nochmal richtigen Push geben. Glaub nicht, dass die noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen können. Und beim THW Kiel glaube ich das auch nicht. Die spielen jetzt in Melsung. Okay, Melsung ist stark angeschlagen. Dann spielen sie zu Hause gegen Gummersbach. Gummersbach ist auch gerade richtig gut drauf. Und dann spielen sie zu Hause gegen die Füchse. Also wir wissen Mitte April, wo die Reise des THW hingeht. Ich fand das aber, war schon insgesamt ein verdienter Sieg von Flensburg und ein guter Auftritt.
Okay. Wundert mich nicht. Also trotzdem, wie du richtig sagst, es geht ja mit einem brutalen Programm weiter, also wo du auch gerade die MT angesprochen hast. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass die 42 in Hamburg bekommen. Wobei, ehrlich gesagt, nach der Verletzung von Jönsson, da dachte ich, das verkraften sie nicht. Das ist jetzt der eine zu viel. Der ist zu wichtig vorne wie hinten. Aber das war 100% ein Wirkungstreffer. Und wie die jetzt aus diesen nächsten Spielen, das ist ja erstmal Kiel, glaube ich, oder? Kiel in der Bundesliga am Samstag.
Und morgen spielen sie in Gummersbach zu Hause gegen Gummersbach, weiß ich gerade nicht, ihr Hinspiel in der European League.
Hinspiel ist in Gummersbach und Gummersbach ist top drauf im Moment. Ja, also da sehe ich die MT jetzt in der Konstellation gar nicht mehr als Favorit. Das hat jetzt schon das Potenzial, diese Phase, die MT die Saison kaputt machen könnte. Und dann muss man sehen, wie sie beim Final Four auflaufen. Das ist ja auch nicht mehr lange hin. Ich glaube, das ist jetzt das allergrößte Saisonziel. Also, puh, viele spannende Fragen sind noch zu klären. Ich sage ja, ich freue mich auf dieses letzte Saisondrittel.
Allein in der Bundesliga. Kiel, Gummersbach, Rhein-Neckar-Löwen, Hannover, Füchse. Also da sind noch einige sehr starke Gegner mit dabei für die MT. Und ich bin da ganz deiner Meinung, weil man hat das jetzt gemerkt, ja, ihm geht so die Kraft aus, ihm gehen die Alternativen aus. Und das sah ja sehr lange sehr, sehr gut aus. Aber 42 Buden zu kassieren in Hamburg, also das sind mal Minimum 10 zu viel. Und da sind sie ja schon arg auseinandergebrochen. Hatte ich auch auf diese Art und Weise nicht mit gerechnet, dass es so extrem ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt die Mannschaft ist da oben, die so ein bisschen abfällt. Siehst du das ähnlich?
Das ist denkbar, absolut, ja. Denk mal gerade auch mal wieder und natürlich nicht zum ersten Mal, ist es eigentlich normal, dass bei Spitzenmannschaften 6, 7, 8 Leute verletzt sind? Klar, würde eh nichts passieren, aber man darf es ja trotzdem immer mal wieder ansprechen. Man nimmt es quasi als Normalzustand hin, aber das ist natürlich nicht normal, ja? Und das hat natürlich seine Gründe. Logisch musst du jede einzelne Verletzung für sich betrachten, aber es gibt ja auch eine große Wetterlage. Und da hat das natürlich was mit Belastung zu tun an ganz vielen Stellen. Und das finde ich schon, also gerade wie es Magdeburg und Melsungen in dieser Saison erwischt hat, das ist schon tough.
Wir sind natürlich in der Saison nach Olympia, dürfen wir nicht vergessen. Das ist auch ein Faktor. Und ich weiß nicht, ob du mein Gespräch hier mit Ariel Pietraszyk gehört hast, dem polnischen Nationalspieler, der in Schaffhausen spielt und sagt, ja, ich hatte auch Angebote aus der Bundesliga, aber ich muss mir ganz genau überlegen und ich weiß, dass es anderen Spielern genauso geht, ob ich in dieses Stahlbad Bundesliga wechseln will.
Es hat jeder das Recht, seine eigenen Überlegungen anzustellen und seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich finde, es gibt immer noch extrem viel, was für die Bundesliga spricht, wenn du die Qualität dazu hast.
Also ich kenne fast nur gute Argumente, bis auf eben viele Spiele auf sehr, sehr hohem Niveau. Sonst spricht eigentlich alles für die Bundesliga. Du kannst sehr gut verdienen und so weiter.
Ja, hast vollkommen recht. Und übrigens Belastung, Bundesliga hin oder her, Europapokal, aber was aus meiner Sicht einfach wirklich nicht geht, sind diese Jahre mit den zwei Großmeisterschaften. Weil das kannst du dir ja ausrechnen. Du kannst dir den Kalender hinlegen, du kriegst einfach nicht genug Regeneration. Ich habe das immer wieder aus den Mündern der Spieler gehört. Häufig ist das kleinere Problem die hohe Frequenz unter der Saison. Aber was du einfach brauchst, und das ist für mich völlig einleuchtend, ohne Mediziner zu sein, du brauchst mindestens eine lange Regenerationsphase im Jahr. Das ist für mich völlig schlüssig. Und wenn du die nicht hast, dann kommen die Gefahren und Probleme zwangsläufig. Und das ist die Stelle, meines Erachtens nach, wo der allererste Hebel angesetzt werden muss. Ich habe da keine Lösung, aber das funktioniert für mich nicht.
Ich kann aber sagen, ich habe mich gestern noch mit einem Freund unterhalten, hat er gesagt, was machst du denn kommende Woche? Da habe ich gesagt, ja, am Donnerstag bin ich in Gummersbach, da kommentiere ich das Spiel gegen Wetzlar. Dann sagt er, ja, die spielen doch aber Dienstag gegen Melsung. Da sag ich, ja, ist richtig. Da sagt er, das kann doch nicht sein, dass die am Donnerstag schon wieder gegen Wetzlar spielen. Ja, und das ist ja dann am Ende, Markus, ist doch eine Form von Wettbewerbsverzerrung.
Ja gut, das sind Einzelsituationen, da hast du recht. Also nochmal, wir haben gerade von Gummersbach gesprochen, oder? Gummersbach jetzt zu Hause gegen Melsung am Dienstag und am Donnerstag, ist das in Gummersbach oder in Wetzlar?
Ist in Gummersbach, aber trotzdem.
Ja, ist schon so, dass, glaube ich, für eine vernünftige Regeneration 2 spielfreie Tage das Minimum sein sollten. Hm? Also weißt du, also dann quasi am dritten Tag danach, also 2 ganz freie Tage. Ich glaube allerdings, dass sowas schon mal machbar ist, vor allem wenn du keine Reise hast. Das ist die Frequenz, die haben wir ja auch bei großen Turnieren mit Nationalmannschaften. Es gibt andere Sportarten, die uns das vormachen, da ist das die Normalfrequenz. Ich bleib dabei. Ich glaube, also nochmal, ich bin ja weder Mediziner, noch habe ich selbst auf dem Niveau gespielt und habe sozusagen die Belastung am eigenen Leib erfahren. Aber ich glaube, dass das noch größere Problem ist, wenn du keine längeren Regenerationsphasen hast.
Jetzt die Abschlussphase. Abschlussphase, sage ich schon. Abschlussfrage natürlich.
Ja, komm mit einer Phrase. Der Ball ist rund oder was hast du auf Lager?
Nein. Ich würde gerne von dir wissen, werden die Füchse jetzt Meister, ja oder nein?
Du kannst es nicht lassen.
Nein, natürlich nicht.
Ja, im Moment würde ich sagen, also wenn ich heute gezwungen werden würde, auf eine Mannschaft Geld zu setzen, dann würde ich auf die Füchse setzen, nach dem Freitagssieg.
Und wie ist die Quote?
Die ist extrem gut, weil noch so viel passieren kann. Du, ganz ehrlich, es wäre schon, also nochmal, wir gucken ja von außen drauf und wir haben ja nirgends Aktien drin bei keinem Verein. Da spreche ich jetzt mal für dich mit oder geh mal davon aus. Bei mir ist es so. Aber die Geschichte mit der Konzeption, deutscher Meister zu werden, die finde ich schon sexy, um ehrlich zu sein. Ja? Das soll in keiner Art und Weise das Vorgehen anderer Clubs einschränken oder herabwürdigen. Ich bin auch total begeistert gewesen von dem, was der SCM sich aufgebaut hat. Ich habe so viele Jahre ziemlich langweilige deutsche Meisterschaften aufgrund der Überstärke des THW Kiel erlebt. Das war auch beeindruckend, ja, auf eine Art und Weise. Es war halt ein bisschen langweilig manchmal. Also trotzdem, das wäre schon was Besonderes. Und gerade nochmal gelesen, Bob hat ja tatsächlich genau vor 20 Jahren die Füchse übernommen. Da würde sich schon ein großer Kreis schließen. Und insofern, wenn sie es wirklich zu Ende bringen, dann haben sie es auch absolut verdient. Und gucken wir uns das Ganze an. Spekulieren nicht so viel rum, gucken Handball und freuen uns an der weiterhin bestehenden Spannung.
Wie bitte? Machst du mir jetzt den Vorwurf? Ich habe doch nur die Fragen gestellt.
Den Vorwurf hast du rausinterpretiert. Ich habe einfach nur gesagt, was ich denke.
Vielen Dank, Markus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War mir eine Freude,
ja,
heute mal wieder.
Kein Problem.
Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir miteinander plaudern und dann über die Meisterschaft der TSV Hannover Burgdorf sprechen.
Genau, spätestens nach der Meisterschaft der Füchse. Kannst anrufen.
Ja, alles klar. Schöne Grüße übrigens an Kretsche. Ich weiß jetzt nicht, ob der denkt, dass wir hier im Prinzip, ja, ich will nicht sagen, den Füchsen irgendwie Pech bringen, wenn wir das jetzt so klar äußern. Aber ich glaube es auch, weil wie gesagt, vorhin habe ich es ja angedeutet, diese mentale Nummer dann auch, das macht was mit dir, wenn du so einen wichtigen Sieg erringst beim SC Magdeburg.
Also das glaube ich nicht, dass wir in der Lage sind, den Füchsen Pech zu bringen. Es ist schon lustig, ja, wie das von den Beteiligten zum Teil wahrgenommen wird, was man da so von sich gibt im TV. Ich bin da immer wieder erstaunt. Ich denke mir, das ist, also ich will jetzt nicht sagen belanglos, aber wie das dann doch zum Teil ernst genommen wird, das finde ich faszinierend. Nein, aber es wird uns nicht gelingen, also so wichtig nehme ich uns nicht, irgendwas herbeizureden. Das ist, glaube ich, den Füchsen recht wurscht, was wir da so erzählen.
Aber wenn wir jetzt draufhauen würden, dann würde sich das vielleicht ändern.
Also wenn ich jetzt Matthias Gitzel wäre und irgendwie zwei Strategen würden in einem Handball-Podcast sagen, wow, die Füchse und wow. Also würde mich das jucken als Matthias Gitzel? Klare Antwort, nö, nein, Gottes Willen. Also gucken wir Handball, ich freue mich und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank, kurze Pause, wir sind sofort zurück. Wie eben angekündigt, sprechen wir jetzt über den Frauenhandball und da war gut was los auf und neben der Platte. Ich denke, so kann man das auf jeden Fall sagen und ich bin schon sehr gespannt auf die Meinung meines Experten heute und das ist Christian Stein von Handball World. Schöne Grüße nach Köln.
Grüß dich, Sascha.
Ja, also, wo fangen wir eigentlich an? Ach komm, wir fangen direkt bei dem Thema schlechthin an der letzten Tage im Frauenhandball in Deutschland. Herbert Müller, der Trainer des Thüringer HCR, insgesamt 10-mal deutscher Meister geworden, schon ewig im Geschäft, ultra erfolgreich und seit etlichen Jahren jetzt der Trainer des THC, der hat sich ein bisschen was geleistet. Wer es nicht mitbekommen hat, dann weiß ich nicht, was mit euch los war, weil eigentlich hat es jeder mitbekommen, der sich für Handball interessiert und wahrscheinlich alle, die Kreisab hören, sowieso. Er hat sich relativ deutlich zur Leistung der Schiedsrichter geäußert im Topspiel der Frauenhandball-Bundesliga, das jetzt aber auch schon eine Woche zurückliegt, das sollten wir dazu sagen. Und da gab es dann nach dem Spiel eine Pressekonferenz. Es war das Spiel THC gegen Ludwigsburg und dann hat zunächst Xenia Smietz, die Kapitänin der HB Ludwigsburg, da ein paar Sachen zu gesagt, hat gesagt, es ist natürlich respektlos, wenn man dann hier den Stinkefinger gezeigt bekommt und ich finde, das geht auch überhaupt nicht. Also eine Mannschaft anzufeuern, das ist das eine und das kann man auf viele Art und Weisen tun, aber dann, ja, weiß ich nicht, sich so zu zeigen und zu präsentieren, das finde ich dann doch eher schwierig. Und da bin ich komplett der Meinung von Xenia Smietz. Und ja, da gab es dann auch noch ein paar Pfiffe aus dem Publikum. Und dann kam Herbert Müller und der hat gesagt, ja, wir haben hier 60 Minuten 7-9 gespielt. Und dann hat er zu einem Schiedsrichterbeobachter noch was gesagt, wenn du das nicht gesehen hast, was hier heute los war und so weiter und so fort. Und ja, die kriegen alle Vorteile der Welt. Die haben ja eh schon die ganze Kohle und so weiter. Ich wünsche denen ganz viel Glück, aber sowas geht gar nicht. Das ist das Ganze jetzt mal kurz zusammengefasst. Habe ich was vergessen, Christian?
Naja, also während des Spiels gab es schon noch ein paar Gesten. Die Erklärungen im Nachhinein von Herbert Müller waren da schon ein bisschen kurios. Aber wenn er der Meinung ist, dass er mit reibenden Daumen irgendwie sagt, damit will er nur auf das Geld, was Ludwigsburg hat, während der Partie hinweisen. Ich weiß es nicht. So ganz kann ich mich damit nicht anfreunden. Der THC hat sich auch über das Verhalten der Ludwigsburger Fans beklagt. Auch das sollten wir nicht irgendwie vergessen. Auch da sollen Ausdrücke wie Arschloch und dumme Sau gefallen sein. Sind genauso zu verurteilen. Ja, und den Rest, ich habe das Spiel mir angeguckt. Ich würde nicht sagen, dass es 60 Minuten 7-9 war. Ich fand, die erste Halbzeit war noch relativ unauffällig. Jetzt ist Herbert Müller mit seinem Bruder Helfried aber auch jemand, der sich, glaube ich, grundsätzlich in fast jedem Spiel ein bisschen benachteiligt sieht. Beide Trainer haben mehr oder weniger versucht, ein bisschen auf die Schiedsrichter einzuwirken. Das wurde dann beim THC irgendwie immer krasser und hat sich immer mehr eskaliert. Und dann ist es halt irgendwie so. Also gefühlt muss man Herbert Müller recht geben, zumindest in diesen kritischen 50-50 Entscheidungen, da kam der THC grundsätzlich schlechter weg. Und wenn dann natürlich mehrfach zwei von diesen Entscheidungen direkt hintereinander sind, dann kann da natürlich dieser subjektive Eindruck entstehen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch dazu sagen, die THC-Spielerinnen hätten sich bei der einen oder anderen Situation mal einfach auch cleverer verhalten müssen. Und genau diese Cleverness haben die Spielerinnen der HB Ludwigsburg an den Tag gelegt. Ich war vor allem verwundert über die Cleverness, die manche deutsche Nationalspielerinnen an den Tag gelegt haben, weil das habe ich im DHB-Team auch noch nicht so gesehen. Von daher hat mich das doch einigermaßen gewundert.
Ist interessant, was du sagst zum Verhalten der Ludwigsburger Fans, denn das ist doch mehr oder weniger komplett untergegangen.
Ja, das ist erst am Donnerstag auch von Herbert Müller in der Pressekonferenz nach dem Blomberg-Spiel thematisiert worden. Oder ja, so auf jeden Fall so in dem Rahmen, meine ich. Und das ist weitestgehend dann untergegangen. Bei uns konnte man es aber lesen.
Ja, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, lag aber vielleicht auch daran, dass ich die vergangenen Tage ein bisschen was zu tun hatte. Und deswegen habe ich das nicht gelesen. Aber ich verstehe natürlich, dass bei so einem Spiel, und das ist ja eine Rivalität, die in den letzten Jahren entstanden ist, dass da die Emotionen auch mal überkochen. Aber spätestens mit Ende des Spiels bin ich dann doch der Meinung, muss das Ganze auch vorbei sein. Und sich dann so zu verhalten, also Xenia Smietz, ein unfassbar lieber und höflicher und freundlicher und respektvoller Mensch, die sagt dann Dinge, die auch mal gesagt werden müssen. Das finde ich auch richtig, dass sie das getan hat. Und die dann da teilweise auszupfeifen, mein lieber Mann, also da muss man sich dann doch die Frage stellen, ob das alles so richtig ist von Seiten der Fans des Thüringer HC. Das ist zumindest meine Meinung. Natürlich, die Dinge, die du angesprochen hast, seitens der Ludwigsburger Fans, sind auch nicht in Ordnung. Aber nochmal, nach den 60 Minuten, ja, da braucht man dann ja ein paar Minuten, um auch mal runterzukommen. Und bis die Pressekonferenz dann beginnt, ist ja auch ein bisschen Zeit. Also da bin ich dann schon verwundert, dass Herbert Müller so klare Worte gefunden hat. Und gleichzeitig, Christian, bin ich auch verwundert, dass es nur eine Geldstrafe gab von Seiten der HBF, deren Höhe ja gar nicht veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, ob sie dir bekannt ist, die Summe. Aber ich hätte fest damit gerechnet, dass er zumindest mal für ein Spiel gesperrt wird.
Also ich glaube, die Spielsperre hat man ein bisschen vermieden, einfach weil halt schon am Mittwoch dieses Blomberg-Spiel war und man das Verfahren schnell abschließen wollte. Ja, also man hat es ja am Mittwochmorgen vor dem Blomberg-Spiel schon mehr oder weniger abgeschlossen. Was wäre gewesen, wenn man jetzt zu einer Sperre gegriffen hätte und der THC hätte dann gegen diese Sperre Einspruch eingehoben, hätte er dann trotzdem irgendwie beim Blomberg-Spiel mitwirken können? Oder was wäre gewesen, wenn die Sperre im Nachhinein aufgehoben worden wäre und so weiter. Ich glaube, das war einfach der Eindruck, den der Ligaverband bei mir gemacht hat, dass man die Höhe der Geldstrafe nicht kommuniziert. Das ist auch so eine Sache. Da muss man dem Ligaverband ganz klar einfach eine Sache ankreiden. Das ist absolut üblich. Selbst bei der EAF werden Geldstrafen einfach mal vernünftig kommuniziert. Das gehört sich so. Ja, und selbst wenn die Gerüchte um die vierstellige Geldstrafe stimmen sollten, ja, das gibt ja immer noch den Spielraum zwischen 1.000 und 9.999 Euro. Also ich würde eher mich am unteren Rand beim Ganzen vermuten, aber wissen tue ich es auch nicht. Also von daher ist das alles kein gutes Bild, was in der Außendarstellung aus meiner Sicht abgegeben wird. Noch was zum Verhalten der Fans und in der Arena. Ich sag mal so, im gleichen Bundesland gibt es einen anderen Erstligisten. Da wird das immer als Kultstimmung verkauft. Also ich glaube, dass in der Salzerhalle und der Wartburg Arena, da der Werner-Assmann-Halle, stimmungstechnisch kein anderer Umgangston herrscht. Also da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, wer das Thema im Männerhandball so hochgekocht. Ja, also ich kann mich erinnern an Beschimpfungen, die früher in der Ostseehalle gang und gäbe waren. Kann man mal Piet Krebs zu fragen, wie der jedes Mal begrüßt wurde. Joël Abbaty hat mit Sicherheit auch viel zu erzählen. Also da muss man halt immer mal die Frage stellen, ob vielleicht nicht gewisse Hallen einfach über Jahre hinweg diesen Ton auch etabliert haben.
Ja, verstehe ich absolut, worauf du hinaus willst. Und ich denke, das ist auch so. Ich bleibe aber dabei, in dem Moment, wo das Spiel vorbei ist, sollte man sich entsprechend verhalten. Und insbesondere, dass Xenia Smits da ausgepfiffen wurde, das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und das gehört sich überhaupt nicht. In dem Moment, wie gesagt, war die Partie vorbei. Das Ergebnis war klar. Und es ist nicht die Schuld der Spielerinnen, wenn die Schiedsrichter Entscheidung A oder B treffen. Also natürlich versuchen die auch durch ihre Bewegung und durch Cleverness, die du eben angesprochen hast, Schiedsrichterentscheidungen zu beeinflussen. Aber wie gesagt, also das Auspfeifen, das geht überhaupt gar nicht. Und ja, du hast auf jeden Fall recht, in gewissen Hallen ist eine hitzige Atmosphäre und das finde ich auch absolut in Ordnung so. Ja, man spricht von einem Heimvorteil und das hat ja auch seine Gründe. Aber naja, ist denn aus deiner Sicht die Strafe angemessen?
Oh, tue ich mich immer schwer. Also grundsätzlich finde ich, ist Herbert übers Ziel hinausgeschossen. Ja, mir fehlt zum Beispiel auch im Normalfall noch eine Strafe für den Thüringer HC, für das Verhalten der Fans oder einen mangelhaften Ordnungsdienst. Das hätte man ja auch noch irgendwie nochmal thematisieren können. Ich glaube, man tut sich auch nicht unbedingt einen Gefallen, wenn man sämtliche Schiedsrichterkritik irgendwie per se irgendwie verbietet. Das wäre cleverer gewesen von Herbert, er hätte das mal einen Tag sacken lassen und am nächsten Tag ausführlich dargestellt, wo er denn seine insgesamt 18 Punkte sieht. Jetzt diskutiert alles nur über diesen einen letzten 7 Meter, den man halt eben aus meiner Sicht geben kann, weil Josefine Handland sich einfach ungeschickt verhält und mit ihren Händen da einfach mal nicht in Richtung Xenia Smits gehen muss. Dann könnte man vielleicht die Kritik deutlicher nachvollziehen. Also ja, man muss den 7 Meter nicht geben. Und ich bin mir sicher, in der Champions League hätte es diesen 7 Meter nicht gegeben. Aber in Deutschland wird halt so gepfiffen. Also mich hat dieser 7 Meter von deutschen Schiedsrichtern auch nicht gewundert. Wir hatten gestern bei Stuttgart gegen Eisenach ähnliche 7 Meter. Also manche pfeifen es halt nicht.
Man kann da geteilter Meinung sein. Also zu den deutschen Schiedsrichtern, da kann ich nur sagen, in der kommenden Woche werden wir das nochmal ein bisschen intensiver thematisieren. Da sind 2 Dinge, die aufgefallen sind an diesem Wochenende und da werde ich nochmal mit einem Gast ein wenig intensiver drüber sprechen. Ich glaube auch, dass das dann ein größeres Thema werden wird, aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen dazu kommende Woche dann mehr. Aber ja, also Herbert Müller finde ich, man hätte durchaus über eine Strafe für ein Spiel nachdenken können. Man hätte ja auch so eine Art Strafe auf Bewährung irgendwie aussprechen können. Ja, dann wäre man auch um die Nummer rumgekommen, dass man dann vielleicht Einspruch einlegt und er bei dem Spiel mittwochs in Blomberg nicht hätte auf der Bank sitzen können und so weiter. Also das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, generell muss man auch Emotion sein lassen. Also man muss da ein gutes Mittelmaß finden und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Gar keine Frage. Warst du übrigens dann im Nachgang der beiden Spiele des THC erstmal zu Hause gegen Ludwigsburg hat man verloren und dann hat man ja auch noch in Blomberg verloren. Überrascht, dass die am Wochenende gegen Valcea in der European League ein sehr gutes Spiel gemacht haben und mit 6 Toren gewonnen. Ich habe die Partie für Dein kommentiert und muss sagen, das war sehr gut, was der THC da geboten hat.
Überrascht von der Höhe? Ja, schon ein bisschen. Also ich hätte dem THC durchaus den Sieg zugetraut. In der Höhe, muss man natürlich sagen, sind jetzt 6 Tore schon eine sehr gute Ausgangslage. Es wäre mehr drin gewesen, aber auch da hat sich gezeigt, wie schwankend manchmal die Leistungen halt sind beim THC. Wenn sie eine gute Deckung hinstellen können, dann haben sie das Zeug dazu. Aber ich glaube, ja, es wird in Rumänien nochmal ein ganz hartes Stück Arbeit.
Das kann ich mir auch vorstellen. Johanna Reichert übrigens, die hat überragend gespielt. Irgendwann hatte sie eine Quote von 14 von 15 und der eine Fehlwurf, da hätte es einen Freiwurf geben müssen. Also die hat wirklich phänomenal gut gespielt und das ist im Prinzip die Überleitung gewesen, auch den Blick nach Europa zu richten, denn 2 andere deutsche Mannschaften waren in der European League ja auch noch im Einsatz. Hast du davon was sehen können?
Sehen können habe ich nichts, weil das auch parallel zur HBL teilweise stattfand. Von daher habe ich es jetzt nicht verfolgen können. Das Ergebnis von Blomberg, da habe ich so ein bisschen mit gerechnet eigentlich. Vera Bera hat nicht mehr die Qualität, die sie mal vor 10 Jahren oder sowas noch im Kader hatten. Von daher hat mich da der Auswärtssieg auch nicht großartig überrascht. Bensheim-Auerbach hätte ich durchaus im Vorfeld zugetraut, dass sie auch auswärts in Frankreich gewinnen. Aber auch da, Anka Giegerich hatte wohl einen sehr starken Tag erwischt und kennt natürlich die Spielerinnen, die deutschen Spielerinnen aus der Bundesliga gut genug.
Sie hatte tatsächlich einen guten Tag und am Ende war es dann so, dass sie den Unterschied gemacht hat. Bensheim hat mit 4 Toren verloren, lag früh relativ deutlich zurück, hat sich dann rangekämpft, stand kurz vor Schluss nochmal unentschieden und dann gab es einen 1:5 Lauf. Das ist natürlich dann extrem bitter, dass man mit diesem 4 Tore Rückstand jetzt in das Rückspiel geht am kommenden Wochenende. Trotzdem traue ich es der HSG Bensheim-Auerbach zu, Dijon hoch genug zu schlagen, um dann ins Final Four einzuziehen. Bei Blomberg gehe ich stark davon aus, dass das im Rückspiel vor allem reichen wird. Und der Thüringer HC hat, wie gesagt, ein Polster von 6 Treffern. Und das Polster bei der HB Ludwigsburg ist noch größer. Die haben mit 10 Toren gegen Krim Ljubljana gewonnen. Und ich meine, wir kennen uns ja im Frauenhandball beide ganz ordentlich aus, würde ich jetzt mal sagen. Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, nachdem man zuletzt 40 Tore zu Hause gegen ja fast schon die B-Mannschaft von Odense kassiert hat, dann jetzt mit so einer Antwort 10 Tore Vorsprung in Ljubljana, die kann man nicht verspielen.
Sollte man nicht verspielen, sagen wir es mal besser so. Ich weiß nicht, letztens hat sich dieses berühmte Tor von Gregory Anke-Thiel, glaube ich, zum 20. Mal gejährt. In Flensburg träumt man da immer noch von. Also da waren es, glaube ich, damals 13 oder 14 Tore, die Flensburg zwischenzeitlich aufgeholt hatte, bis dann der Ball reinkam. Aber irgendwie so, also das sind halt Europapokalspiele. Die hat es früher häufiger gegeben, solche Situationen. Aber im Normalfall, wenn man da eine ordentliche Leistung zeigt und sein Potenzial abruft, dann sollte man da nicht dermaßen unter die Räder kommen. Aber wenn man da halt mal schlecht aus den Startlöchern kommt, auf einmal steht es 1:7, dann ist es halt auch nicht mehr so viel. Von daher, also ich habe auch schon Europapokalspiele gesehen, wo das Polster 9 waren und dann auf einmal 10. Also von daher, alles aufholbar.
Ja, wir wollen jetzt nichts verschreien. Also Ludwigsburg hat ein gutes Spiel gemacht. Ich würde mal sagen, Note 2 und Krim gebe ich die Note 6, weil das war wirklich desolat, was die da gezeigt haben. 21 Tore mit dem Kader, also mit den Spielerinnen, die sie offensiv da zur Verfügung haben, ist natürlich deutlich zu wenig. Auch wenn Tamara Horacek, die französische Spielmacherin, gefehlt hat und die natürlich noch jede Menge Qualität hätte dazu bringen können. Aber wie gesagt, die war nicht mit dabei. Ich gehe davon aus, dass das reichen wird, auch weil Ludwigsburg natürlich ausreichend fokussiert sein wird. Sie hätten das Spiel sogar noch höher gewinnen können, also mit 12 oder 13 Treffern, aber haben dann in den Schlussminuten ein bisschen geschludert. Sie würden dann in der Runde danach auf Győr treffen und das ist natürlich dann eine ganz, ganz andere Hausnummer, der Titelverteidiger in der Champions League. Was glaubst du, Christian, von den deutschen European League Teilnehmern? Wer kommt da weiter? Wer schafft's nach Graz? Sehen wir 3 deutsche Mannschaften in Österreich dann?
Ich würde es mir wünschen. Im Vorfeld hatten Blomberg und Bensheim so ein bisschen die Favoritenrolle in ihren Duellen. Der THC war mehr oder weniger als Außenseiter gehandelt. Ich glaube, der THC hat berechtigte Chancen. sehe jetzt aktuell die Duelle von THC und Bensheim 50-50 nach den Ergebnissen. Blomberg muss das machen. Also die sind in der Pflicht.
Ja.
In eigener Halle im Rückspiel.
Das glaube ich auch. Also da lassen die nichts mehr anbrennen. Und beim Thüringer AC glaube ich auch, weil sie jetzt unter der Woche kein Spiel haben, dass die Energie ausreichen wird, um dann irgendwie doch in Walcheia den Vorsprung zu verteidigen. Auch wenn diese Herangehensweise wahrscheinlich die falsche ist. Man muss einfach gucken, dass man das Spiel möglichst gewinnt. Und dann sind die Chancen meiner Meinung nach größer. Und ja, bei den Flames, puh. Ich befürchte, dass das da nicht reichen wird. Breiler hat bei Ikast mit 2 Toren verloren, also für Michael Schmelzer stehen die Chancen durchaus noch gut. Auch nochmal ins Final Four zu kommen, wäre ja nicht das erste Mal für Breiler und auch für Maike Schmelzer. Und ein Thema wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Der Kader der deutschen Frauen für die Länderspiele im April gegen Dänemark wurde nominiert von Bundestrainer Markus Gaugisch und siehe da, Emily Bölk ist auf einmal wieder mit dabei. Hat die denn in der Zwischenzeit so viele Spiele absolviert, dass man sagen kann, ja, das war so gut, die muss jetzt wieder dabei sein oder habe ich irgendwie was verpasst?
Ja, zumindest hat sie mal einen Pokal in Ungarn gewonnen, meine ich, ne? Also über die Spiele oder die spielerische Leistung kann ich nicht sagen. Offiziell hat ja der DHB gesagt, er würde gerne testen. Wie viel dann getestet wurde, das sei mal dahingestellt. Amy von Pereira scheint ihre Chance genutzt zu haben, die sie bekommen hat. Hat natürlich da auch sich in den vergangenen Jahren im europäischen Ausland als starke Abwehrspielerin etabliert. War eigentlich in Deutschland die ganze Zeit so ein bisschen unter dem Radar und unterwärts. Die hätte meines Erachtens schon viel früher mal eine Chance bekommen müssen. Bin mal gespannt. Also die Frage ist ja, was es mit der Teamchemie macht, ne? Also sowohl Alina Greiseels wie auch Emily Bölk sind halt einfach degradiert worden von ihrem Kapitänsamt. Und dann muss man halt sehen, wie da die Spielerinnen mit klarkommen, wie das Team als solches mit klarkommt. Wie dann mal, wenn sie Kritik äußern sollten oder sowas, wie man dann damit umgeht. Und das wird keine einfache Sache sein.
Jetzt würde ich mal behaupten, dass Alina Greisels und Emily Böll charakterlich dann grundverschieden sind. Die eine eher introvertiert und die andere eher extrovertiert, ohne das zu bewerten. Aber sie sind unterschiedlich. Alina Greisels hat nach den Spielen, also vor allem nach dem Hinspiel in Trier, da hat sie diese Äußerung getätigt, dass sie dieses Amt gerne behalten hätte. Du hast jetzt auch gesagt, ja, wie viel getestet wurde, das muss man dann mal sehen. Dana Bleckmann, die hat in beiden Spielen zusammen gegen Frankreich 9 Minuten gespielt. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht nur eine sportliche Entscheidung war, dass Emily Bölk diese beiden Spiele gegen Frankreich nicht mitgemacht hat. Siehst du das ähnlich?
Ja, es drängt sich natürlich irgendwie auf. Man weiß auch selber, die Kommunikation beim DHB ist nicht immer die optimale. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es halt jetzt wird gegen Dänemark. Dänemark müsste eigentlich ein Team sein. Das weiß ich nicht, ob das Emily überhaupt so gut liegt oder ob sie da überhaupt ihre Qualitäten einbringen kann. Aber da stelle ich mir auch die Frage, inwiefern wir auf Rückraum links gerade die Qualitäten überhaupt haben, um halt die Gegner aus dem obersten Regal anzugreifen.
Wenn du jetzt Dana Bleckmann wärst, übrigens interessante Aussage von dir, aber wenn du jetzt Dana Bleckmann wärst, die übrigens ihren Vertrag in Dortmund verlängert hat und Alina Greisels kommt ja auch zurück zum BVB, also die haben da an Qualität in der kommenden Saison gut was zu bieten im Rückraum vor allem, dann käme ich mir ja verarscht vor. Also ich fahre dazu 2 Länderspielen und vorher heißt es öffentlich, wir wollen auf dieser Position explizit testen und ich spiele dann in 2 Spielen 9 Minuten. Würdest du dir auch verarscht vorkommen?
Ja, das kann man so sehen. Man muss das ja auch schon mit Blick auf die Europameisterschaft mitbewerten. Auch da ist sie ja kurzfristig eingesprungen und hat ja auch keine wirkliche Bewährungschance bekommen, um sich zu zeigen. Also, und da hat es ja auch nicht funktioniert. Also ja, ich glaube, dass sie zumindest bisher bei Markus Gaugisch noch keine richtig faire Chance erhalten hat, um sich zu zeigen. Also selbst wenn man mal jetzt gegen schwächere Gegner gespielt hatte bei der EM. Von daher bin ich gespannt. Also sie kann letztendlich nur ihre Qualitäten beim BVB in die Waagschale werfen. Du hast gesagt, nächste Saison, Alicia Lange hat verlängert. Also da haben wir einen starken deutschen Rückraum beim BVB dann. Da kann man mal gespannt sein. Alle mit Eigengewächsstatus ein bisschen. Hört sich schon gut an.
Ich denke, der Kader ist nicht schlechter bei Borussia Dortmund in der kommenden Spielzeit. Mal gucken, was der BVB am Ende dann daraus macht. Aber Sabrina Tröster ist so ein anderer Fall. Die junge Rechtsaußen, der Tussis aus Metzingen, 20 Jahre alt, dürfte auch in den beiden Testspielen gegen Frankreich im Prinzip kaum ran. Also wenn man doch Testspieler hat, dann sollte man Spielerinnen auch die Gelegenheit geben, sich zu zeigen. Und ja, das mag in die Hose gehen, okay, aber für den Fall, dass sich Jenny Behrendt verletzen sollte vor der Heimweltmeisterschaft, das wünschen wir natürlich nicht, um Gottes Willen. Also wir klopfen da auf Holz, dass das nicht der Fall sein wird. Aber jetzt wurde Luisa Scherer nominiert von Frisch auf Göppingen, hat international auch noch nie gespielt. Die bekommt jetzt auch vielleicht ein paar Testspielminuten. Und die beiden Mädels sollen dann am Ende des Jahres eventuell die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn sich eine andere Spielerin verletzt, empfinde ich als äußerst schwierig. Ich erkenne da kein System. Also Testspiele sind doch zum Testen da. Das Ergebnis sollte doch zweitrangig sein. Oder siehst du das anders?
Ich glaube, beim DHB will man unbedingt mal einen Sieg gegen einen Großen haben. Und wenn man gegen Frankreich zweimal nah dran, dann will man natürlich auch nicht das Ergebnis irgendwie wegschmeißen, indem man auf einmal jemand anderes reinwirft. Das kann ich schon nachvollziehen. Aus Sicht des Trainers, auf der anderen Seite sehe ich es genauso wie du. Testspiele sind zum Testen da und den letzten Sieg zum Beispiel über Schweden haben wir auch nur im Testspiel geholt, weil Schweden da mehr oder weniger seine zweite Garnitur halt eben getestet hatte. Das gehört ja zur Wahrheit entsprechend dazu. Und diesmal war es auch knapp gegen Frankreich, weil auch da natürlich große Namen gar nicht dabei waren. Also die einfach mal nach Olympia und der EM eine entsprechende Verschnaufpause gekriegt haben, um sich dann auf die Champions League mit Gyor oder Metz oder so weiter konzentrieren zu können.
Ja, da haben einige Stammkräfte gefehlt. Also man hat im Prinzip gegen Frankreichs B-Mannschaft gespielt und teilweise stand da sogar Frankreichs C-Mannschaft auf der Platte und hinterher wird es als Erfolg verkauft, dass man zweimal mit einem Tor verloren hat. Also beim ersten Mal wäre es vielleicht ein Tor gewesen, wenn da nicht falsch gezählt worden wäre. Das war übrigens auch gar kein Thema. Also da gab es wohl Probleme bei der Toranzeige im Spiel in Trier. Also eigentlich wären es zwei Ein-Tor-Niederlagen gewesen. Aber nochmal, man muss das ja dann auch entsprechend einordnen. Es war nicht die Stammformation von Frankreich, gegen die man gespielt hat. Und teilweise haben die auch ihre Nachwuchskräfte noch eingesetzt. Also nicht mal mehr die zweite, sondern die dritte Garde. Und ja, dann wäre ein Sieg natürlich toll gewesen, gar keine Frage, aber nicht so viel wert wie ein Sieg gegen Frankreichs beste Mannschaft. Dänemark hat übrigens mittlerweile auch den Kader bekannt gegeben für die beiden Testspiele, die letzten sein werden von Jesper Jensen als Nationaltrainer, bevor er dann ab Sommer komplett wieder in den Vereinshandball zurückkehrt und den FTC in Ungarn übernimmt. Und der hat alles mit dabei, was Rang und Namen hat. Also ich bin sehr gespannt. Die werden natürlich ihren Trainer, der sie wieder in die Medaillenränge zurückgeführt hat, nach vielen Jahren eher im Mittelmaß des Welthandballs bei den Frauen, die wollen den mit Sicherheit entsprechend verabschieden. Und dann bin ich sehr gespannt, was der DHB macht und vor allem auch sagt, je nachdem, wie die beiden Partien laufen. Die müssen wir erst abwarten. Wir müssen abwarten, wie die Reintegration von Emily Bölk funktioniert. Alina Greisels hat sportlich eine fantastische Antwort gegeben in den beiden Spielen gegen Frankreich mit insgesamt 17 Toren. Also das ging kaum besser. Und dann gucken wir mal, wie das bei Emily Bölk ist, ob sie viel Einsatzzeit bekommt, wie sie ihre Einsatzzeit nutzt. Ich meine, sie spielt immerhin in Hamburg. Das ist ja mehr oder weniger ihre Heimat. Von daher kann das vielleicht dann auch nochmal einen Schub geben. Christian, danke für deine Einschätzung. Das Thema bleibt auf jeden Fall interessant. Und ja, nächste Woche hoffe ich dann doch, dass wir mit sehr viel Freude über drei deutsche Mannschaften im European League Final Four sprechen können. Eine Pause gibt's noch und dann das Interview der Woche. So, und ihr kennt das wie immer. Wir beenden die Sendung mit dem Interview der Woche und heute geht es in den Amateurhandball und da hat es mir doch tatsächlich jemand geschrieben. Ich fand das sehr interessant, diesen Themenvorschlag. Und er dachte wahrscheinlich, ja, jetzt wird er irgendjemand anderen fragen aus der Medienszene. Denn es geht darum, dass in den Zeitungen vor allem auf Lokalebene der Amateurhandball immer weniger eine Rolle spielt. Ich weiß das von einigen Kollegen, mit denen ich regelmäßig spreche. Denn wenn ich diese Aufzeichnungen mache, dann geht's ja nicht immer nur darum, wie hat der SC Magdeburg gespielt oder die Füchse Berlin oder der HC Erlangen, sondern es geht dann auch darum, was ist da so in der Ecke los und manchmal höre ich dann, ja, das funktioniert hier so und so und die Zeitung oder die Verlage besser gesagt, die wollen sparen und sie wollen natürlich auch Klicks. Das thematisieren wir gleich in dem Gespräch, aber vorab wie immer der Hinweis auf patreon.com/kreisab oder wenn ihr gerne dieses Format via PayPal unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Schaut in die Shownotes dieser Sendung, dort gibt es den Link dorthin und folgt uns sehr gerne auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter oder X, wie auch immer, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Und jetzt sage ich Hallo und herzlich willkommen an Marius Bruckwilder. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Sascha, schönen guten Tag.
Wir zeichnen zwar am Abend auf, aber ist egal, war heute ein schöner sonniger Tag, zumindest hier in Dortmund. Bei dir auch?
Ja, wunderbar. War noch beruflich in Essen, Sonne scheint, aber soll ruhig so bleiben, ne?
Ja, das wäre schön, wenn wir in den nächsten Tagen ja den richtigen Frühling erleben können, aber es sieht ja aktuell ganz gut aus. Das Thema, über das wir sprechen, ich habe es eben so ein bisschen angerissen, ist eines, das ich hochinteressant finde. Vielleicht kannst du aber kurz mal erklären, welche Rolle du im Handball eigentlich genau hast.
Ja, gerne. Ja, aktuell bin ich als Trainer einer Verbandsliga Damenmannschaft bei DJK Adler Bottrop in Bottrop eben unterwegs. Bin seit Trainer schon seit 2009 unterwegs und war ich seit klein auch in der Halle, immer im Amateursport. Hab Jugendoberliga früher war das noch gespielt und nachher im Seniorenbereich habe ich dann so bis Landesliga, die ja jetzt letztes Jahr abgeschafft wurde, war ich selbst aktiv. Ja, seit 2009 auch parallel und jetzt eigentlich nur noch als Trainer unterwegs und so bin ich dem Amateursport eigentlich sehr verbunden. Und auch familiär, Vater, Schwester haben alle gespielt. Ja, eine Menge dabei gewesen.
Also sprich, du bist Handballer durch und durch, auch eure Familie ist sehr Handball geprägt und auch sehr Handball interessiert, weil es gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, okay, ich gehe ein-, zweimal in der Woche zum Training, am Wochenende habe ich mein Spiel und damit ist es das für mich mit diesem Thema. Das ist bei dir aber ja ganz anders, denn sonst hättest du mir nicht die vielleicht längste E-Mail geschrieben, die mir jemals ein Hörer geschickt hat. Und dann habe ich gedacht, puh, das ist spannend. Da war dann noch ein paar Links und du hast gesagt, boah, der Amateurhandball, der findet bei uns hier in der Zeitung, in der WAZ, fast kaum noch statt. Dafür gibt es natürlich Gründe, aber das passierte ja von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger. Oder wie ist das gelaufen?
Ja, so kann man das eigentlich sagen. Also ich bin wohnhaft selbst in Dienstlaken. Wir haben hier einen Regionalligisten vor Ort. Da ist man gewohnt, dass immer regelmäßig was in der Zeitung steht im Lokalsport. Und als ich das Traineramt in Bottrop angefangen habe vor 2 Jahren, da war ich auch positiv überrascht, wie viel Artikel eigentlich so in der Bottroper Zeitung über den Handball stehen. Da waren die höchsten Mannschaften, waren Landesliga damals. Da gab es immer einen ausführlichen Spielbericht zu jedem Team und auch sogar Vorberichte. Das hatte sich auch in der ersten Saison, wo ich da war, sehr gut eingespielt. Habe den Reporter öfter gelobt, oder den Journalisten vor Ort, wie toll er das macht. Der machte das auch nur nebenberuflich. Und dann gegen Ende letzter Saison fing das schon an, dass irgendwann die Vorberichte so ein bisschen eingestellt wurden. Das fiel aber erstmal gar nicht so auf. Da hat man gesagt, okay, man will sich nur auf einen Tag Handball konzentrieren in der Woche. Ich hatte da mal nachgefragt und dann sagte er, wir machen jetzt immer mittwochs beides in einem Artikel, den Spielbericht und direkt den Ausblick auf das nächste. Und als es in die nächste Saison ging, dann war das auch noch so. Und so ab November plötzlich hatte man, obwohl man immer was eingereicht hat, also bei uns ist das oft über eine Sprachnachricht, heute über WhatsApp, dem Lokalredakteur, sage ich mal, zukommen lassen. Und dann hat er da immer was rausgeschrieben und das fiel plötzlich weg. Es kam nichts mehr. Und irgendwann habe ich gefragt, ob ich irgendwas verpasst hätte, dass irgendwie die Zeitung nicht mehr über Handball schreiben wollte oder ob die Nachrichten nicht angekommen wären. Und dann hat er sich tatsächlich bei mir gemeldet und sagte, ja, sie hätten da eine Anweisung bekommen, alle Lokalredaktionen, dass man den Handball zurückfahren soll. Hintergrund ist, dass man wohl an Klickzahlen gemessen wird, Online-Klickzahlen, was die Artikel angeht. Und dann wurde gesagt, der Handball, der würde nicht genug Klicks erzeugen. Und wenn sie jetzt über Handball schreiben sollten, dann hat er mitgeteilt, dann müsste eine Story drumherum gebaut werden. Der klassische Spielbericht wäre sowieso schon out. Wenn, dann müsste es die Story sein. Und da fragte ich noch, was ist denn eine Story? Ja, irgendein Comeback, ein berühmtes oder dass jemand lange ausgefallen ist, nach einer schweren Verletzung zurückgekommen ist oder ein Trainerwechsel stattgefunden hat. Und ein Derby wäre vielleicht auch noch eine Story. Ja, und das auch nur noch ein Verein pro Woche, hat er gesagt. Also das war nicht mal, wir hatten, weiß ich, 2 Herrenteams, 2 Damenteams, die relativ hoch spielen. Und was heißt hoch, Verbandsliga und Regionsoberliga, das heißt neu, sind gerade letztes Jahr abgestiegen, die Herrenteams. Und dann hat er gesagt, dass er davon immer einen rausnimmt. Und so war das dann auch. Dann gab es plötzlich nur noch einen Artikel die Woche über ein Team. Der Spielbericht, der war eigentlich ja in einem Satz fast erwähnt, das Ergebnis, sage ich mal, und dann ging es um irgendwas drumherum. Er hat sich da selbst für so ein bisschen entschuldigt, hat gesagt, er hat leider die Vorgabe, aber hätte man so entschieden, die Klickzahlen würden das eben so wieder geben. Und dann hat er anschließend, auch nachdem ich mit ihm Kontakt hatte, das sogar eine WhatsApp-Nachricht an alle Trainerkollegen, hat uns alle gleichzeitig angeschrieben, hat die Situation geschildert, dass das jetzt so wäre und dass, wenn wir irgendeine Story haben, uns gerne melden könnten, dass er es dann irgendwie verarbeiten könnte.
Also um das mal ein bisschen von hinten aufzuzäunen, wenn man jetzt überlegt, wie das früher war, und ich spreche davon, ich sag mal den 90er Jahren, als noch nicht die Möglichkeit bestand, als Trainer einer Amateurmannschaft mal eben eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken, um den Redakteur oder die Redakteurin zu informieren. Da war das so, da wurde hinterher telefoniert. Ja, also man wusste, okay, zu einer gewissen Uhrzeit sitzt dann der Redakteur in der Redaktion. Und dann ruft man da an und sagt dann, okay, so und so haben wir gespielt und das waren die besten Spieler und ungefähr so ist das Spiel gelaufen. Und in meiner Heimatstadt in Solingen gab es dann immer, ich glaube dienstags, einen Überblick über den Amateurhandball, die ganzen Ergebnisse, auch aus dem Jugendhandball, aus den unterschiedlichen Ligen und so weiter. Und ich fand das eigentlich immer ganz nett, dass es da diese Übersicht gab. Und dann gab es auch manchmal so ein paar Zeilen in der Zeitung, über meine Mannschaft eher selten, weil ich so schlecht war, aber Spaß beiseite, es gab eben was. Und das ist das Entscheidende. Mittlerweile, du hast es ja gesagt, der klassische Spielbericht, der ist relativ aus der Mode gekommen. Und man sollte auch nicht vergessen, dass das eigentlich nur noch gemacht wird, teilweise sogar auch im höherklassigen Handball. Und ich spreche ja von zweiter oder erster Liga, weil es Chronistenpflicht ist. Nicht, weil die Klickzahlen stimmen. Die Leute informieren sich mittlerweile ganz anders, als das früher der Fall gewesen ist. Vor allem können sie mittlerweile auch fast alles sehen. Das kommt ja auch noch dazu. Aber das ist natürlich bei eurer Mannschaft nicht so. Von daher ist das ein ganz, ganz anderes Thema. Ich muss auch direkt den Kollegen auf jeden Fall mal in Schutz nehmen. Nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Es ist unfassbar schwierig. Die Vorgaben der Verlage sind dann relativ klar. Und es geht darum, Geld zu verdienen. Und Marius, machen wir uns nichts vor. Ich habe ja eben noch mal an einem Kiosk gestanden und den Preis gesehen für die Zeitung hier in Dortmund oder auch für andere Zeitungen. Und dann haben die Freunde gesagt, die dabei waren, ja früher, da haben die 1 Euro gekostet und mittlerweile 2,90. Also die Verlage, sie müssen mehr Geld verdienen. Kannst du das nachvollziehen?
Sicher kann ich das nachvollziehen. Also diese Unternehmen, ja klar, die müssen überleben. Aber ich habe mir da trotzdem die Frage gestellt und deswegen habe ich mich an dich gewandt. Ist das hier eine Ausnahme hier bei der WAZ im Ruhrgebiet oder ist das in Deutschland weit ein Thema, dass der Lokalsport ja sehr fußballlastig wird, muss man ja leider sagen. Weil ich immer so den Glauben hatte, Journalisten haben auch den Auftrag, so den Querschnitt einer Gesellschaft abzubilden. Und da gehört nun mal andere Sportarten zu, außer Fußball, meiner Meinung nach. Und dass das ein Balanceakt ist zwischen Geld verdienen und alle zu bedienen, ist sicherlich schwierig. Aber ich dachte, es wäre auch so ein Auftrag der Journalisten.
Ja, das ist definitiv ein Auftrag. Und es wird ja dann beispielsweise auch in der Tagesschau oder in den Heute-Nachrichten oder bei RTL aktuell oder wo auch immer nicht immer nur über das gleiche Thema berichtet. Aber du hast recht. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Monokultur im deutschen Sport, die in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sehr stark entstanden ist, dass gefühlt ja fast nur noch über Fußball berichtet wird, auch aufgrund der Situation entstanden ist, dass eben die Verlage gesagt haben, okay, wir haben jetzt den Druck, Online-Journalismus und so weiter und so fort. Wir müssen über Plus-Abos gehen. Das gibt es mittlerweile bei ganz, ganz vielen Medien. Und darüber müssen wir Abos generieren und darüber müssen wir unsere Einnahmen generieren, dass da natürlich dann entscheidend ist, womit generiere ich die meisten Klicks? Und das ist nun mal der Fußball. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir aus diesem Teufelskreis nicht so schnell wieder rauskommen. Aber wir reden ja hier nicht nur über Handball. Das möchte ich auch nochmal betonen. Das betrifft nicht nur unseren Lieblingssport, sondern es betrifft auch Eishockey, Volleyball, keine Ahnung, Tischtennis, Badminton, Leichtathletik, Radfahren. Der Fußball, der überschattet alles und das größte Problem sehe ich darin, dass dann die anderen Sportarten irgendwann mehr oder weniger verschwinden, denn nicht jeder Verein, nicht jede Mannschaft ist in der Lage, eine tolle Online-Präsenz zu generieren und insbesondere die älteren Menschen, die sind auch nicht so online-affin. Jetzt ist es bei euch vielleicht so, dass ihr einen ganz guten Internetauftritt habt, das weiß ich nicht, aber meine Befürchtung ist, dass durch die weggefallene Berichterstattung oder die immer weniger wird, irgendwann der Handball gar nicht mehr so richtig medial stattfindet. Und ich rede jetzt nicht von so großen Nummern wie erster oder zweiter Liga, sondern auf lokaler Ebene. Hast du diese Befürchtung auch?
Ja, diese Befürchtung habe ich ganz groß. Das Medium der Zeit ist, glaube ich, Instagram für die meisten Vereine. Darüber schreiben wir Berichte, stellen sie online oder Spielerinnen von mir machen das. Wir lesen das von anderen Teams, die tun das auch. Also es ist sehr modern geworden. Man macht ja sein Sieger-Selfie, das ist ja da meistens, was dazugehört. Dann wird ein Artikel geschrieben oder bei einer Niederlage, was dazu passt. Aber ich sehe bei Instagram allein schon das Problem, da muss ich ja aktiv etwas abonnieren. Ich muss ja wissen, dass es das gibt. Und ich sag mal, du hast gerade die ältere Generation angesprochen. Wenn jetzt Großeltern über ihre Enkel was erfahren wollen, die sind sicherlich nicht bei Instagram unterwegs. Die würden das wahrscheinlich in einer gedruckten oder Online-Zeitung eher lesen. Und dachte ich auch, über eine Zeitung stößt man ja auf einen Artikel, die man sonst nicht so gesehen hätte. Allein durch die Überschrift wird es ja vielleicht mal interessant, wie der lokale Fußballverein gespielt hat. Wenn man jetzt nicht so im Fußball unterwegs ist, kriegt man das ja auch mit. Und so dachte ich, beim Handball wäre das dann ja auch. Und das, finde ich, geht total verloren, dass man ja aktiv den Nachrichten hinterherlaufen muss.
Hast du da mit deinen Trainerkollegen auch mal irgendwie drüber gesprochen? Wie haben die reagiert?
Also wenn ich so auf Spielen bin, habe ich schon mal gefragt und hatte die Situation bei uns geschildert. Und dann hatten tatsächlich einige gesagt, die dann auch im Ratsgebiet sind, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass die Berichterstattung entweder ganz eingestellt ist oder runtergefahren wurde. Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Region an, habe ich festgestellt. Zum Beispiel in Städten wie Essen, da kommt man, glaube ich, als Handballamateur überhaupt nicht durch. Da ist im Lokalteil dann noch Tusa im Essen, was ja schon ein Leistungsbereich ist. Und so Städten wie mehr auf dem Land, Rehde, Isselburg, Borken, die haben noch eine ausführlichere Presse, was den Handballsport angeht.
Also kurz zur geografischen Einordnung. Wir sprechen hier von Städten um das Ruhrgebiet herum, am Niederrhein und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, Einzugsgebiet der NRZ. Und dann gibt es die WAZ, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die ist vor allem in Essen führend. Und dann gibt es die Ruhrnachrichten, die sind die führende Zeitung in Dortmund. Also da herrscht natürlich dann schon eine Art Konkurrenzkampf, weil das große Zeitungen, große Verlage sind, die auch Geld verdienen wollen. Hast du eine Idee, wie man aus dem Dilemma rauskommen kann? Du hast ja eben schon gesagt, der Redakteur hat dann gesagt, ja, wir brauchen Stories. Und natürlich sind Stories auch interessant. Und Stories sind deswegen interessant, weil wir so die Gesichter unserer Sportart transportieren und dadurch auch zeigen, wie großartig der Handball ist. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil dieser Übersportart Fußball gegenüber, weil man ja immer sagt, die sind nicht nahbar. Lieferst du dann aktiv Geschichten? Sagt der Redakteur dann ab und zu, ah, das ist aber gar nicht spannend. Wie läuft das denn aktuell?
Ja, das ist ja noch relativ frisch. Er hatte ja gesagt, wir sollen uns dann melden. Und ich hatte auch mal zwei Vorschläge gemacht, die wollte ich auch ganz gerne aufgreifen. Einmal ging es um Jugendspieler bei uns, da soll noch kommen irgendwas mal. Und einmal hatte er dann, wollte er mir wahrscheinlich entgegenkommen, ich habe was gedacht, so ein Porträt über mich gemacht, ganz am Anfang direkt. Aber wir sind, glaube ich, zu skandalfrei. Also wenn es um die Story geht, der Handball ist einfach zu sauber. Wir haben nicht die Skandale, diese ständigen Vereinswechsel, wenn ich in Kreisliga-Fußball beobachte bei uns, da wechselt ja jeden Sommer fast eine halbe Mannschaft. Da wird über jeden einzelnen Spieler, der wechselt, einzelne Artikel gebracht. Und der Handball ist eben, weiß ich, sehr vereinstreu, sehr lokaltreu. Wir haben wenig Probleme mit Zuschauern und Trainern, würde ich jetzt mal behaupten, gegenüber anderen Mannschaften oder anderen Sportarten oder vor allem dem Fußball. Ich glaube, was da jetzt am Wochenende mit Ludwigsburg passiert ist und Thüringen, das ist ja eher schon eine Ausnahme, muss man sagen, dass mal so ein Skandal nach draußen dringt. Und das macht es eben schwierig, finde ich, Storys zu bringen. Ich glaube, das einzelne Spielerporträt ist wahrscheinlich auch wieder nicht interessant genug. Es muss wahrscheinlich die reißerische Überschrift sein. Wir hatten durch Zufall neulich tatsächlich mal während eines unserer Spiele, war auch noch das Derby, einen Feueralarm, 8 Minuten Verschluss. Da mussten alle aus der Halle raus. Die Ursache war nachher ganz woanders. Wir mussten noch die letzten 8 Minuten nachher zu Ende spielen. Aber das war dann wieder ein Grund, um eine Story zu bringen. Also das war dann in der Überschrift und darüber wurde dann ein Artikel gemacht. Und ich finde es eigentlich eher traurig, dass das dann der Grund ist, in die Zeitung zu kommen. Und nicht die sportliche Leistung.
Da bin ich komplett deiner Meinung. Also am Ende sollte immer die sportliche Leistung entscheidend sein, ob über eine Mannschaft berichtet wird oder nicht. Also wenn eine Handballmannschaft, eine deutsche beispielsweise, im internationalen Wettbewerb herausragend gut ist, dann sollte darüber berichtet werden. Oder wenn eine Mannschaft auf lokaler Ebene eben unterwegs ist und die Stadt ja auf eine gewisse Art und Weise repräsentiert, sollten die Menschen, die in dieser Stadt oder in dem Einzugsgebiet wohnen, auch davon erfahren können. Und ja, ich verstehe auch deine Argumentation mit den älteren Menschen. Du hast eben gesagt, ja, wenn die Großeltern was über die Enkel lesen wollen, das entwickelt sich natürlich auch so weiter, dass irgendwann die Großeltern in 20, 30 Jahren immer noch so affin unterwegs sind, was online angeht, dass sie dann keine Probleme haben werden. Wir reden über Großeltern, die derzeit vielleicht so 70 plus sind, ja. Selbst die 60 plus Leute, die sind ja noch in der Lage, sich da alles rauszusuchen. Auch die Älteren sind generell in der Lage, aber sie sind eben nicht damit aufgewachsen. Das macht's schwerer. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht sonderlich optimistisch, weil was kann für eine Kehrtwende sorgen? Also, du merkst, ich bin ein bisschen sprachlos. Mich packt das Thema auf jeden Fall. Aber ich kann dir nicht sagen, wie wir dagegen wirken können. Weil gegen das Argument, wir müssen Geld verdienen, kommen wir fast gar nicht an.
Ja, das ist sicherlich schwierig. Aber sag mal, wenn, ich weiß nicht, was die Gründe jetzt haben, sie sich den Lokalredaktionen sparen möchten oder ob die Verkaufszahlen nicht stimmen und die Kosten des Lokalredakteurs gar nicht das Problem sind. Die Vereine wären sicherlich bereit, auch zuzuliefern. Ich meine, das hat man ja früher schon gemacht, dann reicht man einen Artikel schriftlich ein oder schreibt eine E-Mail. Wir liefern ja auch die Informationen aktiv zu. Wer ruft nicht uns an, sondern wir machen schon die WhatsApp-Sprachnachricht, machen ihm Spielbericht fertig. Heute, wenn die uns eine Bühne bieten, wo wir sagen, ne, und wenn sozusagen nur 60 Zeichen, keine Ahnung, dass man eine Vorgabe kriegt, aber man wird noch präsent. Ich glaube, die Vereine würden mitmachen. Vielleicht kann man ja auch mal mit den Vereinen sprechen. Was können wir tun, damit ihr interessanter werdet? Vielleicht kann man Abos auf den Vereinen günstiger anbieten, dass die Leute auch mehr kaufen. Was ich da auch noch so traurig finde, ist, wir sind ja immerhin der größte Handballverband der Welt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, 57.000, 67.000 Mitglieder hat der DAB. Wir sind ja jetzt nicht in der Randsportart. Und ich hole noch mal weiter aus. Neulich waren mal Mitglieder im Turnen. Ich glaube, Turnvereine haben über 1 Million Mitglieder. Die sind die zweitgrößten nach dem Fußball. Ich glaube, über Turnen liest man noch weniger in der Lokalzeitung. Deswegen, ich weiß nicht, ob man solche Gruppen einfach so ausschließen kann, dass es wirklich nur der Fußball dominiert. Wir haben ja auch das Problem dann, dass die Sponsoren, die wollen ja gerne in der Zeitung stehen oder die wollen sich zeigen, wenn sie sich mit dem Fußball mehr identifizieren, weil sie da regelmäßig mal irgendwie auch erwähnt werden oder zumindest mit auf dem Bild sind, kann ich mir vorstellen, dass das auch Gründe sind, dass Sponsoren sich nicht mehr in anderen Sportarten so engagieren. Und die Entwicklung, sie fängt ja gerade aus meiner Sicht erst an. Es war früher viel, viel mehr, es ist dann weniger geworden. Bei uns ist es jetzt noch weniger, in anderen Städten ist schon gar nichts mehr. Und wenn das über alle größeren Städte oder alle Landkreise sich zieht, dann würden manche Sportarten verschwinden. Und ich glaube dann auch nicht mehr der Jugendpublik. Klar, die Jugend wird wahrscheinlich mehr online unterwegs sein, gebe ich dir recht. Aber sie werden nicht mehr wahrgenommen. Früher hat man noch super sich gerne als Torschütze gelesen. Das war in meiner Zeit so. Man hat immer geguckt, wer hat bei den anderen die Tore geworfen. Torschützen wurden bei uns schon seit Jahren nicht mehr abgedruckt. Wahrscheinlich hat das auch ein Datenschutzthema wieder. Ob man das darf oder nicht, bin ich nicht ganz im Bild, ob das dazugehört. Das ist in den letzten Jahren ja schon total eingefroren. Ja, und jetzt, wenn man es ganz verschwindet, finde ich es bedenklich. Weil ja auch so ein Sport als Kitt der Gesellschaft wird ja immer tituliert. Der wird groß rausgesaut, das hält die Menschen zusammen. Und auch auf so lokaler Ebene will man doch auch wissen, was in seinem Umfeld stattfindet, denke ich mir.
Ich sehe das genauso wie du, Marius. Also ich sehe das komplett genauso. Und wo du gerade die Nummer mit der Torschützenliste ansprichst oder den Torschützen dann auch bei anderen Mannschaften, fand ich auch immer cool, fand ich auch immer spannend. Und die Nummer mit dem Datenschutz, da bin ich ganz ehrlich, weil wir haben alle irgendwie WhatsApp, wir haben Payback oder wir haben dies oder das oder jenes und dann soll mir keiner mit dem verfluchten Datenschutz kommen. Das regt mich nämlich richtig auf. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ja, ich kann halt nachvollziehen, dass am Ende eine Zeitung oder ein Medienhaus sagt, okay, der Fußball, der bringt uns die Klicks, aber es gibt ja mittlerweile auch andere Alternativen. Livestreams sind technisch mittlerweile deutlich einfacher umzusetzen. Wie wäre es halt nicht nur mit Fußball-Amateur-Livestreams, sondern wie wäre es damit, jede Woche woanders hinzugehen, zum Volleyball, zum Tischtennis, zum Handball, um diese Sportarten auch mal zu streamen und das zusätzlich anzubieten und denen eine Plattform zu bieten, die sie aktuell nicht haben. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Und jetzt kannst du natürlich wieder mit dem Argument kommen, das ist aber nicht Print. Print ist natürlich auch unfassbar teuer geworden, habe ich eingangs gesagt, was die Preise für die Zeitungen angeht. Ist ja auch nicht ohne Grund so, dass eine der beiden großen Zeitungen in Hamburg, glaube ich, nur noch samstags erscheint im Print und an den anderen Tagen sagt, ja, wir haben keine Leute mehr, die Zeitungen austragen wollen. Das ist ein Thema. Es ist zu teuer im Print. Also der Druck, der reine Druck der Zeitung ist unfassbar teuer geworden, weil die Papierpreise so in die Höhe geschossen sind. Da gibt es viele Gründe, die ich verstehen kann. Trotzdem macht es mich genauso traurig wie dich. Und keine Ahnung, du erlebst mich weiter ein bisschen ratlos, weil ich ja eigentlich mehr Argumente dafür habe, zu sagen, ja, das ist der Weg, den die Medienhäuser gehen müssen. Also es ist irgendwie, es ist ein absoluter Teufelskreis.
Ja, absolut. Also eine Lösung habe ich auch nicht, weil es scheitert wahrscheinlich am Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob die durch Fußballklicks so viel verdienen oder ob da zugeschustert wird von oder ob da Netzwerke gibt im Hintergrund. Die Klickzahlen, als mir gesagt wurde, die Klickzahlen habe ich den Journalisten vor Ort gesagt, ist für mich auch klar. Im Fußball sind doch viel mehr Menschen unterwegs als in einem Handball oder einer Tennismannschaft oder im Judo. Dann hat jeder mehr Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, andere Vereine, die natürlich lesen, wie haben die anderen gespielt. Da spielen auch wieder mehr Menschen, dass da zusammen mehr Klicks zusammenkommen, ist für mich völlig normal. Handballmannschaften sind kleiner, die Vereine sind kleiner, es gibt weniger, die in der Gruppe gegeneinander spielen. Das hängt, ich denke mal, auch irgendwie alles zusammen. Wie gesagt, du hörst auch mich, ich habe keine Lösung, was man da machen könnte. Vielleicht lokale Podcasts, wo man am Wochenende mal die lokalen Sport zusammenfasst. Weiß nicht, ob das eine Idee ist, dass man da Hörklang findet und dann bei der jüngeren Generation ankommt, ob eine Zeitung sowas machen kann oder ein Medium oder ein anderes Medium, ein Radiosender, ein lokaler. Aber ich, ja, du hörst mich auch ratlos.
Ja, ich merk's. Also es ist ein großes Problem. Und nochmal, ich habe auch keine richtige Lösung. Am Ende liegt es immer an der Kohle. Ist genug Geld vorhanden? Sind die Medienhäuser, die Verlage, die Zeitungen allesamt bereit, auch über Dinge zu berichten, die vielleicht nicht die großen Klickzahlen generieren? Aber du hast ja auch recht. Es ist dann die Schlagzeile. Wir hatten jetzt hier in Dortmund vor einigen Jahren mal den Fall, dass die Handballerinnen nicht in der Halle trainieren konnten, weil der Hausmeister gesagt hat, nö, ich mache euch nicht auf. Und das war nicht so abgesprochen, dass ihr jetzt kommt. Pech gehabt, ihr könnt jetzt hier nicht trainieren. Das war natürlich dann eine Riesenschlagzeile. Und dementsprechend gab es viele Klicks und teilweise weniger als bei einer Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt um die deutsche Meisterschaft gespielt hat mit Borussia Dortmund. Also das ist fast schon kaum zu glauben, wie die Welt tickt. Aber am Ende, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, sind wir doch selber schuld. Weil ein Großteil derjenigen, die eben in den Medien Sachen lesen und verfolgen, genau solche Dinge lesen wollen, die genau darauf klicken. Weil ja, sonst würden ja die Klickzahlen was anderes sagen. Wenn alle immer nur den reinen Sport lesen wollen würden, dann wäre das gar keine Diskussion. Dann hättest du mir nie diese E-Mail geschrieben.
Aber ist es dann nicht so, dass wir uns auf ein Niveau der Boulevardpresse begeben, wenn wir sagen, die Story, die Headline, die muss jetzt sein, die irgendwie auf einen Skandal hingreift und dann der normale Sieg im Auswärtsspiel, der ist nichts mehr wert? Also ich lese immer noch die Artikel, ich kann nur für mich sprechen. Also ich gucke schon immer sonntagsabends, was denn so in den anderen, wo ich noch was finde. Wir haben die anderen gespielt, mich finde total interessant. Ich kann mich noch erinnern, als ich gerade in die Senioren kam, da hat unser Pressewart, der war Spieler, immer direkt bei der Zeitung angerufen und hat sich noch die Ergebnisse der anderen geholt, weil da gab es ja noch gar kein Internet, wo man sich die Ergebnisse holen konnte. Aber die Presse hatte schon die Ergebnisse. Da hatte das noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt für uns.
Ich würde dir jetzt gerne ganz ehrlich sagen, du hast Unrecht. Aber ja, wir bewegen uns in vielen Bereichen in Richtung Boulevardjournalismus. Mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Und ich glaube, Kreisab als Format steht auch für das exakte Gegenteil, nämlich das in die Tiefe gehen, genau solche Themen zu diskutieren und eben keine klaren, klassischen Schlagzeilen zu kreieren, die dann am Ende nur dafür sorgen, dass die Leute irgendwie, ja, ich sag mal, sensationsgeil sind. Es gab sicherlich in der Vergangenheit hier mal die ein oder andere Ausgabe, wo Themen sehr emotional waren, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt mal die Hörerzahlen vergleiche der vergangenen Wochen, ist es nicht so, dass ein, wie ich finde, glaube ich, sehr spannendes Interview mit Deutschlands Handballer des Jahres Renas Uschins Hörerzahlen technisch durch die Decke gehen würde. Das bewegt sich im gleichen Rahmen wie die anderen Sendungen auch. Und du hast mir ja eben gesagt, du hast das Gespräch mit Renas schon gehört. Und ich habe auch tolle Rückmeldungen dazu bekommen, dass alle sehr interessiert waren. Ich finde, es war super, ihm zuzuhören. Er hatte auch interessante Sachen zu sagen. Und trotzdem, beim aktuellen Shootingstar des deutschen Männerhandballs, ist es nicht so, dass auf einmal dann doppelt so viele Leute zuhören würden. Wenn man jetzt eine riesen Schlagzeile hätte, hätte irgendwas ganz Extremes gesagt und die Agenturen wären darauf angesprungen und so weiter, ja, dann vielleicht. Aber es war ja ein vernünftiges Gespräch und am Ende ist es das, was dabei rauskommt und so ist es dann im Lokaljournalismus auch. Anscheinend interessiert es die Leute nicht. Ich finde es sehr, sehr schade.
Ja, aber ich spinne das jetzt mal weiter und ich übertreibe da vielleicht, aber was ist denn, wenn jetzt im Lokal wir über die Parteienlandschaft reden? Und dann wird nur noch über die Bürgermeisterpartei gesprochen. Und die anderen Parteien, die im Stadtrat sitzen oder im Landkreis oder wo immer, da schreibt man gar nicht mehr drüber. Das wäre doch eine ähnliche Situation, dass man den Fußball vorne hat und alle anderen drumherum, die werden nicht mehr erwähnt. Das wird doch auch keiner machen. Also meiner Meinung nach, dass das zumindest noch nicht so läuft.
Ja, das ist ein gutes Beispiel tatsächlich. Also vielleicht müssen die Verlage dann nochmal in sich gehen und sich auch überlegen, wie kann ich denn Lokalsportjournalismus attraktiver gestalten abseits des Fußballs, dass er auch regelmäßig platziert wird. Und ja, ich verstehe die Übermacht dieser Sportart. Die gibt es ja auch nicht grundlos. Aber der Handball, auch der Volleyball, Basketball. Ach, weiß der Geier, es gibt so viele tolle Sportarten, wo es ja auch Geschichten gibt und wo es aber auch regelmäßig Wettbewerbe gibt, über die man berichten sollte. Und deswegen schönen Gruß an alle da draußen. Ich weiß, es ist nicht immer ganz so leicht. Ich kann das jetzt hier sagen, ja, in einem Format, wo wir eine Stunde darüber sprechen könnten oder zwei und es würde keinen Unterschied machen, weil die Zeit einfach da ist und dieser Druck, was die Klickzahlen angeht, eben nicht vorhanden ist. Aber gut, wir können es nicht ändern. Ich finde trotzdem wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, Marius, und ich bin dir auch dankbar, dass du das Thema vorgeschlagen hast und ich hoffe, dass alle, die jetzt zugehört haben, das ähnlich sehen und vielleicht ja bei sich zu Hause nochmal mit dem Lokalredakteur oder der Lokalredakteurin sprechen und sagen, hey, Handball ist eine coole Sportart, aber auch die anderen Sportarten, die sind auch super, schreibt doch darüber mal oder hier oder da und vielleicht tut sich ja was, keine Ahnung. Wir haben es versucht, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und nochmal der Hinweis zum Abschluss auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Folgt uns dort sehr, sehr gerne und hört in einer Woche wieder rein. Bis dann, tschüss.